Hallo und herzlich willkommen zu Mind Matters, dein Podcast für die kleinen und großen Herausforderungen des Alltags mit kleinen Antworten aus der Wissenschaft und Tipps für dein Leben. Heute geht's um ein Thema, das dich vielleicht endlich die Antwort auf die große Fragen des Lebens finden lässt. Warum zum Teufel stehe ich morgens eigentlich auf? Falls du jetzt denkst, naja, weil mein Wecker klingelt oder weil Miete zahlen leider immer noch ein Ding ist, dann weiß ich ja, wie es dir geht, aber vielleicht gibt es ja auch noch mehr. Heute sprechen wir über Ikigai, ein japanisches Konzept, das den perfekten Sweet Spot beschreibt, zwischen dem, was du liebst, worin du gut bist, wofür du bezahlt wirst und was die Welt braucht. Klingt fast zu schön, oder? Lasst uns das mal gemeinsam auseinandernehmen. Vor ein paar Wochen war meine große Tochter Luna in einem Praktikum. Sie war in der Chirurgie. Und als sie dann nach Hause kam, ich hatte gedacht, sie wird so von Patientenbetreuung und vielleicht so ein bisschen Krankenhausleben erzählen. Aber da kamen Geschichten. Ich hätte mich übergeben können. Sie hat erzählt von kleinen Kindern, wo der Mund komplett operiert wurde, von Riesentumor auf dem Kopf, von Entzündungen, von Blut und Eiter. Und es war mir so übel. Und ich dachte, mein Gott, armes Kind, was hast du dir da angetan? Und die Sache war, sie war begeistert. Ihre Augen waren strahlend und die fand das so spannend und meinte, hey Mama, die Zeit stand einfach still. Wir waren 5 Stunden in der OP und ich habe überhaupt kein Zeitgefühl gehabt. Und danach kam diese Frage in meinem Kopf, wo ich dachte, ist das jetzt eine Berufung? Ist das so ein Zeichen, einer von diesen Zeichen, wo man weiß, okay, das sollst du verfolgen. Ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall, das Thema Berufung hat mich dann sehr intensiv beschäftigt. Und in diesem Zusammenhang bin ich eben auf das Konzept von Ikigai gestoßen. Und das ist das Konzept, das wir uns heute näher anschauen. Also was ich rausgefunden habe, ist, dass Ikigai ist ja ein japanisches Wort und es bedeutet so viel wie der Grund, warum du morgens aufstehst. Und nein, damit ist nicht der Kaffee gemeint, auch wenn ich zugeben muss, dass das oft mein erster Gedanke ist. Es gibt was anderes. Es gibt 4 Elemente, die dein persönliches Ikigai ausmachen. Es geht um das, was du liebst, da, wo du gut bist, wofür du bezahlt wirst und inwieweit die Welt das braucht. Also, was du liebst, alles, was dein Herz höher schlagen lässt, wo du völlig drin aufgehst, vielleicht kochen, Musik, mit Menschen arbeiten, Pflanzen züchten, keine Ahnung. Hauptsache, du würdest es auch tun, wenn niemand dich dafür bezahlt. Das ist ein Komponent. Das zweite ist das hier, worin du gut bist, also deine Talente, deine Stärken, Dinge, bei denen anderen sagen, wow, wie machst du das so mühelos? Manches ist vielleicht angeboren und anderes kommt mit Übung. Dritte Komponent in Ikigai ist, wofür du bezahlt wirst. Also hier wird es praktisch. Welche Fähigkeiten sind auf dem Arbeitsmarkt gefragt? Ja, wir alle hätten gerne einen Job, der sich nach Leidenschaft anfühlt, aber es muss natürlich auch die Rechnungen zahlen. Und viertens, da geht es um sowas Größeres hier, ja, was die Welt braucht. Gibt es einen gesellschaftlichen oder vielleicht ökologischen Bedarf für das, was du tust? Wenn ja, dann gibt es deinem Tun noch eine tiefere Bedeutung. Und wenn diese 4 Dinge zusammenkommen, ja, dann hast du deinen Ikigai gefunden. Aber aufpassen. Nicht jeder ist von Natur aus in diesem perfekten Zentrum angekommen. Und das bringt uns zu den 4 Hauptkombinationen, in denen man landen kann. Jeder hat Vorteile und jeder hat Nachteile. Okay, also es gibt 4 Kombinationen von Ikigai. Du kannst ja mitdenken, wo du gerade stehst. Stell dir vor, du hast nicht alle vier Elemente perfekt vereint, sondern nur zwei oder vielleicht drei. Das klingt ja auch okay. Ja, lass uns mal schauen. Die erste Kombination ist, wenn du etwas tust, was du liebst und du bist auch gut drin, dann entsteht eine Leidenschaft oder Passion, nennen wir das. Aber da ist wahrscheinlich kein Geld in Sicht. Das ist also ein klassisches, ich bin leidenschaftlich dabei, aber mein Konto findet's nicht so geil Problem. Und das ist erstmal nichts Schlechtes, also ganz im Gegenteil, wenn du etwas hast, das du aus tiefstem Herzen liebst und richtig gut kannst, dann ist es ja ein Geschenk. Es gibt Menschen, die ihr ganzes Leben lang nach etwas suchen, das sie wirklich begeistern. Und wenn du so eine Leidenschaft hast, dann hast du bereits einen Riesenvorteil, muss man ja schon sagen. Denn eine echte Leidenschaft bringt dich in diesen magischen Flow-Zustand. Du bist so vertieft, dass du Zeit und Raum vergisst. Du gehst völlig in dem auf, was du tust. Und das macht uns glücklicher. Das ist ein wesentlicher Teil von Glück. Und das hält dich natürlich auch länger motiviert und gibt dir auch dieses Gefühl von Erfüllung. Aber ja, da ist eben dieser eine Haken. Es zahlt sich nicht aus oder noch nicht. Ein gutes Beispiel können die Lisa nehmen. Lisa liebt es, Klavier zu spielen und komponiert wunderschöne Stücke. Ihre Freunde sind begeistert, aber niemand zahlt sie dafür. Also fängt sie vielleicht an, Klavierunterricht zu geben und so kann sie dann ihr Talent nutzen und dann auch ein bisschen Geld da verdienen. Warum ist es so schön, aber auch schwierig? Ja, wenn du deine Passion in deinen Alltag integrierst, dann hast du einen Riesenvorteil, dass du etwas machst, das dich wirklich erfüllt. Das ist, wie gesagt, etwas, wovon viele Menschen nur träumen können. Aber auf der anderen Seite kann es eben diese finanzielle Frustration mit sich haben, wenn du in etwas aufgehst, das dir selbst unglaublich viel gibt, aber eben nicht deine Miete zahlt. Es kann auch eine echte Herausforderung sein, wenn deine Leidenschaft plötzlich Pflicht wird. Dinge, die wir aus Liebe tun, fühlen sich oft anders an, als wenn wir davon Geld verdienen müssen. Vielleicht kennst du jemanden, der sein Hobby zum Beruf gemacht hat und plötzlich geht es nicht mehr nur um Kreativität und Spaß, sondern um Deadlines, Kundenwünsche, Druck, Druck, Druck. So, was kann man dann vielleicht tun, wenn du sagst, das beschreibt mir ziemlich gut? Ja, man kann ja erstmal gucken, ob da Möglichkeiten gibt, dein Talent auf eine Weise zu nutzen, die einerseits erfüllt, aber auch ein bisschen finanziell unterstützt. Lisa hat ja mit Klavierunterricht geschafft, aber vielleicht könnte sie auch ihre eigenen Stücke lizenzieren oder ein Musikprojekt mitarbeiten, Online-Kurse anbieten. Das wäre in dem Beispiel vielleicht eine Möglichkeit. Was anderes, was man natürlich auch überlegen kann, ist mehrere Standbeine aufzubauen. So, wenn du deine Leidenschaft noch nicht hauptberuflich ausüben kannst, dann kann man es vielleicht kombinieren mit etwas, was dir finanzielle Rückhalt gibt. Das bedeutet nicht, dass du deine Leidenschaft aufgibst, sondern dass du sie strategisch, kann man sagen, so einsetzt, dass du langfristig auch davon leben kannst. Also halten wir mal fest, wenn du das Glück hast, etwas zu lieben und gut darin zu sein, dann hast du bereits eine starke Basis für ein erfülltes Leben. Aber um davon leben zu können, brauchst du oft eine kluge Strategie, Flexibilität, vielleicht auch ein bisschen Geduld. Die zweite Kombination nennt man so ein Gefühl von Mission. Du liebst es und die Welt braucht es. Aber es zahlt auch nicht deine Miete. Das ist die Kategorie der Idealisten, Weltverbesserer, Herzmenschen. Hier steckt eine Menge Leidenschaft drin. Menschen in diesem Bereich tun etwas, das ihnen tief am Herzen liegt und gleichzeitig einen echten Unterschied macht. Klingt super, oder? Ja, das ist es auch. Es gibt kaum etwas Erfüllendes als das Gefühl, dass das, was man tut, wirklich einen positiven Einfluss auf andere Menschen, Tiere oder die Umwelt hat. Also wenn du so eine starke Mission hast, dann spürst du diese intrinsische Motivation. was viel, viel weit über Geld hinausgeht, weil du tust es, weil du daran glaubst und nicht, weil du es musst. Und genau das ist es, was viele missiongetriebenen Menschen so glücklich macht. Sie haben diese tiefe Verbindung zu dem, was sie tun, und sie spüren Sinn und sie wissen, mein Beitrag macht die Welt ein Stück besser. Das Problem: Leidenschaft zahlt keine Rechnungen. Und hier kommt natürlich das Dilemma, so schön es auch ist, für eine Herzenssache zu arbeiten, wenn sie dich finanziell ausbrennt, kann sie auf Dauer natürlich nicht nachhaltig sein. Nehmen wir so ein Beispiel. Wir können den Tom nehmen, der rettet Straßenhunde in Südamerika. Er liebt es, die Welt braucht es, aber sein Bankkonto ist einer anderen Meinung. Und irgendwann wird der Moment kommen, in dem er merkt, puh, ich kann von meiner Leidenschaft nicht leben. Und wenn ich keine Lösung finde, ja, dann muss ich aufhören. Und das ist natürlich schade, weil Mission allein oft nicht reicht, um langfristig durchzuhalten. So, was kann Tom tun? Ja, nur weil du etwas mit Leidenschaft tust, heißt das nicht, dass du dafür nicht auch eine faire Entlohnung verdienen darfst. Viele Menschen in diesem Bereich sind anfangs zurückhaltend, wenn es um Geld geht. Aber dabei ist das ja genau der Schlüssel, um langfristig weitermachen zu können. Der große Denkfehler hier bei dieser Kombination ist, dass Mission nicht unbedingt mit Selbstaufgabe zu verwechseln ist. Und das größte Problem eben ist, dass viele, viele Idealisten, viele von diesen missionsgeführten Menschen, sie geben sich selbst komplett auf für die Sache. Und sie arbeiten unbezahlt, bis sie sich finanziell ruinieren. Sie haben ein schlechtes Gewissen, wenn sie für ihre Arbeit Geld verlangen, weil es darf ja nicht heißen, dass man es für Geld macht. Und sie haben eben keine Balance mehr zwischen Beruf und Privatleben. Aber ganz ehrlich, wenn du am Ende völlig ausgebrannt bist, dann kannst du auch niemandem mehr helfen. So, es ist keine Schande, mit einer guten Sache auch Geld zu verdienen. Im Gegenteil, je stabiler du finanziell selbst bist, desto mehr Gutes kannst du ja langfristig bewirken. Also halten wir fest, wenn du in dieser Kategorie bist, dann hast du etwas ganz, ganz Wertvolles. Du hast eine echte Leidenschaft für etwas, was über dich selbst hinausgeht, und das ist wirklich, wirklich besonders. Aber vergiss dabei nicht, dass deine Mission wirklich auf lange Sicht nur funktioniert, dann, wenn du die finanzielle Sicherheit natürlich auch hast. Dann haben wir die dritte Möglichkeit, auch kombiniert von zwei. Das nennen wir die Berufung. Das ist, wenn du etwas machst, was die Welt braucht. Die Welt braucht dich und du bist sogar auch ziemlich gut da drin. Aber du hast es, du magst es nicht. Das ist wirklich auch ein Klassiker. Du hast einen Job, in dem du erfolgreich bist und gutes Geld verdienst. Vielleicht ist es sogar gesellschaftlich wichtig. Aber du sitzt jeden Morgen am Schreibtisch und denkst dir, das kann doch nicht alles gewesen sein. Nimm mir die Sandra. Sie ist eine großartige Steuerberaterin. Sie hat sich über Jahre Fachwissen aufgebaut und ist in ihrer Branche wirklich gefragt. Unternehmen und Mandanten brauchen sie dringend. Aber wenn sie noch eine weitere Bilanz erstellen muss, dann spürt sie, wie sich in ihr alles zusammenzieht. Es ist nicht das, wofür ihr Herz schlägt. Nach Jahren des inneren Kampfs entscheidet sie sich dann vielleicht, ihr Wissen mit gemeinnützlichen Organisationen zu teilen, um ihrer Arbeit dann auch mehr Bedeutung zu geben. Warum ist das trotzdem was Schönes da drin, diese Kombination? Ja, auch wenn der Job selbst nicht die große Leidenschaft ist, dann steckt da drin eine riesige Chance. So, wenn du etwas kannst, das die Welt wirklich braucht, ja, dann hast du ja eine starke Basis, auf der du aufbauen kannst. Und oft sind das genau diese Menschen, die mit kleinen Anpassungen wieder Sinn in ihre Arbeit bringen, ohne gleich alles aufzugeben. Da gibt es ein paar Vorteile. Also da gibt es Stabilität und Sicherheit. Wer in so einem Berufsfeld arbeitet, das gefragt ist, hat oft mehr berufliche Sicherheit und finanzielle Freiheit als jemand, der nur seiner Leidenschaft nachgeht. So, das gibt natürlich Raum und Freiheit, um eben Veränderungen bewusst nachzugehen. Man hat ja auch Einfluss, man hat Kompetenz. So, wenn du dich da wiederfindest, ist es wahrscheinlich auch so, dass du, ja, dann bist du gut in dem, was du machst. Und das bedeutet, dass du ja etwas bewirken kannst. Vielleicht nicht in deiner aktuellen Rolle, aber mit der richtigen Perspektive kann dein Wissen vielleicht einen ganz neuen Zweck erfüllen. So, wenn du dich hier findest, dann heißt die Lösung nicht unbedingt kündigen und einen völlig neuen Weg einzuschlagen. Stattdessen kann es vielleicht die Lösung sein, dass du deinen Beruf neu gestaltest, dass du eine neue Perspektive schaffst. Gibt es Bereiche in deinem Job, die dir Freude machen? Also könntest du es anders sehen? Vielleicht könntest du etwas eine Spezialisierung nachgehen, Fortbildung, neue Projekte, die so ein bisschen mehr mit deinen persönlichen Interessen übereinstimmen. Es kann auch sein, dass du dein Wissen nutzen kannst, um anderen zu helfen. Indem du so eine Mentorrolle reinnimmst oder als Coach oder vielleicht sogar ehrenamtlich arbeitest. Hier kommt ja auch das Thema Jobcrafting rein, dass du deinen Job umgestaltest. Wer sagt, dass du deinen Beruf nur auf diese Weise ausüben kannst? Viele Menschen passen ja ihre Arbeit an, indem sie Aufgaben umverteilen oder neue Projekte starten oder sowas. Das Wichtige ist, dass nur weil dein Job nicht gerade dich erfüllt, dann heißt es nicht unbedingt, dass du darin festdenken musst. Es gibt immer Möglichkeiten, mehr Sinn, mehr Freude und mehr Leidenschaft in die Arbeit reinzubringen. Oft sogar, ja, ohne alles über den Haufen zu werden, obwohl das vielleicht auch irgendwann die richtige Entscheidung ist. So, nimm mir die vierte. Das ist eine Kombination, dass du machst etwas, wo du gut drin bist und du wirst auch gut bezahlt. So, es ist nicht so wie bei Sandra, wo man gut drin ist und die Welt braucht es sogar auch. Das ist dieses Geld und Fähigkeiten. So, du bist erfolgreich und du verdienst gut. Aber wofür? Und hier steckt das typische, ich habe Karriere gemacht, aber warum eigentlich, Gefühl drin? Auf dem Papier sieht alles vielleicht super tippitoppi aus. Du bist gut in dem, was du machst und du wirst sogar auch gut bezahlt. Du hast Anerkennung, vielleicht hast du genau das erreicht, was anderen als den perfekten Job bezeichnen würden. Aber innerlich fehlt da was. Nimm mir den Max. Max ist ein brillanter Softwareentwickler. Sein Gehalt ist tipptopp. Sein Unternehmen schätzt ihn. Seine Arbeit ist gefragt. Aber irgendwann merkte er, dass ihm etwas fehlte. Die Projekte, an denen er arbeitet, fühlt es sich bedeutungslos an. Vielleicht entwickelt er Software für irgendeinen riesen Konzern, aber es macht für ihn keinen Unterschied, ob das Produkt existiert oder nicht. Also stellt er sich diese Frage: Warum mache ich das eigentlich? Ich kenne mich da drin. Das war genau das, wo ich steckte, bevor ich mich umorientiert habe und mit der Psychologie anfing. Ich war auch in der Softwarebranche und das war für mich persönlich, fehlte diese Sinnhaftigkeit. So, der entscheidende Punkt, wenn man sich da drin findet, in diese gut bezahlt und man kann es auch, dann sie fragen, ja, was fehlt dann? Also stellt man sich die große Frage, warum mache ich das eigentlich? Und das ist ein entscheidender Punkt, denn die Antwort ist oft, weil ich irgendwann mal dachte, dass Erfolg allein mich glücklich machen würde. Auf der positiven Seite gibt dir Stabilität, Sicherheit, Wissen. Wenn du etwas wirklich gut kannst und damit auch gutes Geld verdienst, ist das erstmal eine starke Grundlage. Und du musst dir natürlich keine Sorgen um deine Existenz machen und hast dann die Möglichkeit, dein Wissen und deine Fähigkeiten weiterzuentwickeln. Aber hier kommt das große Aber: Wenn Sinn und Leidenschaft fehlt, kann es sich irgendwann sehr, sehr leer anfühlen. So, was kannst du tun, wenn du dich da drin befindest? Du kannst das gut, du wirst gut bezahlt, aber da fehlt was. Mir manchmal geht es ja nicht darum, den Job unbedingt wegzuschmeißen oder zu wechseln, sondern die Perspektive darauf zu verändern. Max zum Beispiel, können wir uns vorstellen, dass er beginnt, Apps für soziale Projekte zu entwickeln. Das bedeutet nicht, dass er seinen Job kündigen muss. nur dass er seine Fähigkeiten, etwas zu tun, das sich für ihn bedeutsamer anfühlt. Manchmal sind es nicht die Aufgaben selbst, die unbefriedigend sind, sondern die Art, wie wir darüber denken. Und das könnte ja auch ein Ansatz sein. Und falls du merkst, dass du wirklich dauerhaft unzufrieden bist, dann könnte es an der Zeit sein, über eine größere Veränderung nachzudenken. So wie ich das auch gemacht habe, gedacht, nee, das will ich nicht. Ich will mit Menschen arbeiten, ich will Achtsamkeitstrainerin werden, ich will Psychologie studieren. Das ist ja auch manchmal, wo man dann letztendlich hinkommt. Am Ende geht es darum, deine beruflichen Stärken mit etwas zu verbinden, das dich innerlich erfüllt. Denn Erfolg ohne Sinn fühlt sich auf Dauer sehr, sehr hohl an. Und wenn du es schaffst, deine Fähigkeiten für etwas einzusetzen, das dir wichtig ist, dann bist du auf dem besten Weg zu deinem persönlichen Ikigai. Schauen wir erst in die Psychologie und sagen, okay, was ist jetzt wichtig aus Sicht der Psychologie, wenn es geht um Berufung, wenn es geht um die richtige Wahl für einen Job oder vielleicht sogar auch einen Jobwechsel. Also unser Gehirn ist ziemlich clever. Es sucht nicht nur nach Überleben, Essen und Netflix-Serien, sondern auch nach Sinn und Erfüllung. Und die positive Psychologie zeigt, dass Menschen, die eben einen starken Lebenssinn haben, glücklicher und gesünder sind. Und weißt du, was richtig spannend ist? Unser Gehirn belohnt Sinnsuche mit Dopamin. Wenn du das Gefühl hast, dass das, was du machst, eine Bedeutung hat, dann schüttet dein Gehirn dieses Wohlfühlhormon aus. Und das bedeutet aber auch, fehlt dieses Gefühl von Sinn, dann merken wir das sofort. Und plötzlich fühlt sich der Job leer an. Routinen werden zur Belastung und wir fragen uns, wofür das Ganze eigentlich? Dieses Unbehagen kommt ja nicht von irgendwo. Es ist quasi so ein Signal unseres Gehirns, das uns sagt, hey, hier fehlt was. Das heißt, Ikigai ist nicht nur irgendein philosophisches Konzept, es kann nachweislich dein Leben besser machen. Und genau deshalb schauen wir uns das jetzt genauer an. Vielleicht merkst du jetzt, dass es gar nicht so einfach ist, alle vier Elemente perfekt unter einen Hut zu bringen. Und ganz ehrlich, die meisten von uns werden nie in einem perfekten 100% Zustand leben, in dem alles perfekt ausbalanciert ist. Aber keine Sorge, das ist ein Prozess und Ikigai ist eben nicht statisch, das ist nicht so ein statischer Zustand, dass du einmal findest und dann nie wieder hinterfragst. Es verändert sich mit der Zeit, genauso wie wir uns ja auch verändern. Und ein guter erster Schritt könnte sein, dass du mal experimentierst. Probier verschiedene Kombinationen aus. Vielleicht entdeckst du dabei eine ganz neue Seite. Ja, manche Menschen finden ihr Ikigai, indem sie nebenbei etwas Neues ausprobiert, sich in was Ehrenamtliches beschäftigen oder sie gehen ein Hobby nach. Und dann kommt das Thema Balance. Oft beginnt man mit einem Kompromiss. Vielleicht hat man einen sicheren Job und das ist natürlich völlig okay, aber nicht unbedingt eine große Leidenschaft. Und das ist auch völlig in Ordnung, solange man sich Stück für Stück etwas in die richtige Richtung bewegt. Also zuletzt frag dich regelmäßig, ob du noch auf dem richtigen Weg bist. Ikigai ist wie ein Kompass. Aber auch Kompasses muss manchmal neu ausgerichtet werden. Zum Schluss. Gibt es Ikigai überhaupt oder ist es einfach nur ein schönes Ideal, aber sehr, sehr ungreifbar? Ich persönlich glaube, dass Ikigai existiert. Und ich glaube, dass wir selbst verantwortlich sind, das zu erschaffen. Es kommt nicht mit der Post, es ist nicht so ein erhellender Augenblick, wo man sagt, so, jetzt habe ich das geschafft. Das ist etwas, was mit viel Fokus, viel innerlicher Ruhe zusammenhängt. Und ohne anzugeben, dann glaube ich oder würde ich sagen, ich habe auf jeden Fall meinen gefunden. Ich liebe meinen Job als Psychologin, als Achtsamkeitstrainerin. Ich liebe es, Menschen dabei zu helfen, mehr Ruhe im Kopf zu finden. Das erfüllt mich so richtig, wenn jemand nach einem Kurs kommt und sagt, boah, ich kann wieder schlafen oder ich kann wieder durchatmen. Ich glaube auch, dass ich gut drin bin, mit so viel Erfahrung, mit so vielen Forschungen und damit auseinanderzusetzen. Dann sehe ich, dass es funktioniert. Ich werde auch gut bezahlt. Ich muss mir keine Sorgen machen. Das zahlt meine Rechnungen. Und leider ist es ja so, dass die Welt es braucht. In einer Zeit, in der wir alle überfordert sind und tausende Dinge haben, ist die mentale Klarheit nicht ein Luxus, sondern sehr, sehr essentiell. Aber deine Ikigai kann ja was ganz, ganz anderes sein. Ich hoffe, ich könnte dich dazu inspirieren, auf jeden Fall die wichtigsten Fragen zu stellen. Tue ich das, was für mich Sinn gibt? Tue ich das, was für mich Sicherheit gibt? Tue ich das, worin ich gut bin? Braucht die Welt das, was ich mache? Und ob Luna jetzt Chirurge wird, ob das ihrer Ikigai wird, das wird die Zeit irgendwann zeigen. So, das war unsere Folge zu Ikigai. Vielleicht hast du ja Lust bekommen, mal zu überlegen, wo du gerade stehst und ob du noch ein bisschen Feintuning brauchst. Wie immer, wenn du deine Gedanken teilen möchtest oder sogar deine eigene Ikigai-Reise mit mir teilen willst, dann schreib mir gerne meine E-Mail lotte@vollerelan.de. Vielleicht machen wir ja eine Folge mit deinen Geschichten, mit oder mit euren Geschichten. Bis zur nächsten Folge und denk dran, Mind Matters. Hat dir der Podcast gefallen? Dann vergiss nicht, ihn zu abonnieren und schick auch gern einen Link an Freunde oder Familie weiter, so können sie ja auch was davon haben. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.